Places to go. Herzlich willkommen von mir, Inka Schmeling, und von meiner Podcast-Partnerin, die mir hier gegenübersteht.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin Sander.
Na, und dann stellen wir doch auch mal kurz unseren Podcast hier vor. Wer uns schon länger hört, der weiß, was es hier bei Places to go gibt, dem Podcast der Reiseplattform Placy.travel, nämlich immer ganz besondere Orte, die wir euch kurz und auf den Punkt vorstellen. Nie länger als 10 Minuten, aber dafür immer mit den wichtigsten Fakten natürlich und aber auch immer mit so ein paar spannenden Anekdoten.
Ja, in den letzten beiden Folgen, da war unser Place to go eine Insel, Vancouver Island, an der Westküste von Kanada. Jetzt stellen wir euch die Stadt vor, die auf dem Festland direkt gegenüber der Insel liegt, Vancouver.
Vancouver ist die drittgrößte Metropolregion in Kanada, nach Toronto und nach Montreal. Mit mehr als 2,6 Millionen Menschen lebt fast jeder Zweite hier in British Columbia, also in der westlichsten Provinz Kanadas, entweder in oder zumindest nahe bei Vancouver.
Und dabei muss man aber wissen, British Columbia ist richtig, richtig groß. Also ungefähr so groß wie Deutschland, Frankreich und die Schweiz zusammen.
Ja, es sind echt immer so ein bisschen andere Dimensionen hier in Kanada.
Definitiv. Also es ist sehr viel mehr Platz. Und das merkt man auch in einer Stadt wie Vancouver. Die ist zwar so im Zentrum, klar, typisch nordamerikanisch. Du hast ja diese Wolkenkratzer, aber eben auch immer wieder richtig viel Platz, richtig viel Grün. Vor allem in den Parks. Da ist der schöne Stanley Park zum Beispiel. Der ist auch schon gute 400 Hektar groß und damit noch mal ein ganzes Stück größer als der Central Park in New York. Und die Bäume, die dort stehen, die sind bis zu 1000 Jahre alt.
Ja, und das ist wirklich ein irrer Luxus, finde ich, für so eine Stadt, ne? Also ein Stück Regenwald mitten im Zentrum zu haben. Aber Vancouver setzt dem nochmal einen drauf. Und es gibt noch so einen Park, das ist mein absoluter Lieblingspark hier in der Stadt. Das ist der Pacific Spirit Regional Park. Der ist nochmal mehr als doppelt so groß. Hier gibt es 75 Kilometer Wander- und Spazierwege und wir sind immer noch auf Stadtgebiet.
Ja, und zwar ganz am westlichsten Zipfel. Da liegt dann auch ein ganz besonderer Campus, denn dieser Pacific Spirit Regional Park, der umschließt den Campus der University of British Columbia, kurz UBC. Und auf der kann man so schön studieren wie eigentlich nirgends sonst, oder Inka?
Ganz klare Sache. Ich durfte das tatsächlich mal ein paar Monate lang tun und habe hier an der UBC meine Magisterarbeit geschrieben im Fachbereich Ethnologie, auf Englisch Anthropology, und damit sind wir dann auch bei dem Ort, den wir euch in dieser Episode vorstellen und den ich damals viel besucht habe, nämlich dem schönsten Museum im schönsten Setting in der für mich schönsten Stadt Kanadas.
Okay, also das ist jetzt schwer zu toppen an Superlativen. Auf geht's zum Museum of Anthropology auf dem UBC Campus. Wir fangen mal damit an, was dieses Museum jetzt so schön macht. Das ist nämlich einmal diese ganz besondere Architektur hier. In den 1970ern wurde das Museum gebaut, und zwar vom kanadischen Architekten Arthur Erickson.
Der wurde 1924 geboren, hier in Vancouver, hat an der UBC studiert und ist 2009 auch hier in der Stadt gestorben. Also er ist wirklich eng verbunden mit Vancouver. Und vielleicht liegt das auch daran, dass dieses Gebäude so wahnsinnig gut genau an diese Stelle hier passt. Also man merkt das, wenn man hier reinkommt, ne? Man läuft an der Kasse vorbei, geht geradeaus in die große Halle, und ich weiß nicht, ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Wow-Gefühl hier, oder?
Und es liegt an zwei Dingen. Einmal eben an der Architektur, an diesem Raumgefühl, das Arthur Erickson hier kreiert hat. Denn du schaust durch 15 Meter hohe Glasfenster raus ins Grüne, in den Pacific Spirit Regional Park und auf die Coastal Mountains drumherum. Also das ist schon schwer zu toppen. Das ist ja wie so ein roter Teppich, den diese Architektur für die Natur ringsum ausrollt. Und das Zweite ist natürlich das, was hier in der Great Hall zu sehen ist. Auch das macht Wow-Gefühl. Das sind nämlich bis zu 14 Meter hohe Totempfähle.
Totempfähle sind ja so das Symbol für die First Nations hier in dieser Region. Und einen davon, den stellen wir euch jetzt mal beispielhaft vor.
Musik Wenn ihr reinlauft in die große Halle, dann ist es gar nicht der größte von diesen Totempfählen, aber einer, der sofort auffällt. Denn recht weit oben, da ist der Kopf eines Vogels zu sehen. Und dieser Vogel, der hat einen gigantischen Schnabel, der aus dem Totempfahl rausragt. Dieser Schnabel, der ist ja fast so lang, wie der Pfahl hoch ist. Und dadurch wirkt er wie so ein Dach. Und das sollte auch so sein, denn ursprünglich hat dieser Schnabel wie ein Tor gewirkt und durch das ist man in das Gemeinschaftshaus eines Stammes in Rivers Inlet gegangen. Dieser Pfahl, der wurde Ende des 19. Jahrhunderts geschnitzt, aus dem Stamm einer roten Zeder und genau dafür, für den Eingang zu diesem Haus.
Es ging dabei natürlich nie nur um optische Deko, ne? Also um einen schönen Hauseingang oder so, sondern die Totempfähle, die waren wirklich, die hatten eine enorm wichtige Bedeutung für die First Nations in dieser Region. Und welche Bedeutung sie hatten, das erklärt uns jetzt Jennifer Kramer. Sie ist Kuratorin hier am Museum of Anthropology. Und Jennifer, erzähl doch mal, was genau sind denn eigentlich Totempfähle?
Most people have heard of totem poles, which are these carved crest designs, which really, they represent ancestral relationships with supernatural beings and the stories of how first ancestors from very specific lineages came down from the heavens, descended to specific locations, and then took on the stewardship, sovereignty, relationships with the lands and waters.
Okay, es geht also um die Verbindung zu übernatürlichen Vorfahren, die vor langer Zeit auf die Erde gekommen sind und ja, deren Linie seitdem eine besondere Verbindung zu einer bestimmten Region hat. Hat das denn auch was Religiöses, Jennifer?
Basically, they're telling the story, the histories, which in the West we would kind of equate to Western ownership papers of homes and rights to resource extraction, but not in the West's idea of, you know, possessive individualism where individuals can extract and take and not think about others and alienate, but about this long-standing relationship to land and place.
Es geht also auch um ganz praktische Dinge, also wer gehört zu welchem Clan und hat damit eben auch bestimmte Rechte, aber vor allem auch Verantwortung für einen ganz konkreten Ort. Das ist nicht so das, was wir in Europa unter Besitz verstehen. Jennifer redet hier ja auch von Stewardship gegenüber dem Land und dem Meer, also von Verantwortung für diese Orte. Noch ein sehr schönes Beispiel für diesen doch sehr anderen Blick auf die Welt, den finden wir bei dem zweiten Exponat, das wir euch vorstellen wollen. Der Holzskulptur The Raven and the First Man.
Diese Figur, die hat hier im Museum einen eigenen Raum. Der ist benannt nach dem Künstler Bill Reid. Und Bill Reid ist, ja, man kann sagen, der prominenteste First Nations Künstler des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1920 geboren. Seine Mutter kommt vom Stamm der Haida. Die Haida leben nördlich von Vancouver Island auf den Haida-Gwaii-Inseln. Und sein Vater, der hatte deutsche und schottische Vorfahren. Und Bill Reid, der bringt das in seiner Kunst gut zusammen. Also die Kunst und die Mythen der First Nations erarbeitet er mit Handwerkstechniken von beiden Seiten.
Ja, zum Beispiel hier, da zeigt er nämlich den Gründungsmythos der Haida. Da ist Raven, der Rabe, und der öffnet mit seinem Schnabel eine Muschel. Und in dieser Muschel sind die ersten Menschen.
Die Skulptur zeigt also nicht nur die Entstehung der Welt aus Sicht der Haida, sondern auch die Rückbesinnung auf die eigene Kultur, die die First Nations in den vergangenen Jahren ja immer stärker forcieren. Von Bill Reid könnt ihr sowohl hier im Moor als auch in seiner Galerie in Vancouver noch viel mehr Kunst sehen. Alle Infos, die findet ihr in unseren immer richtig schön ausführlichen Shownotes auf playsy.travel. Wir könnten noch viel, viel sprechen über dieses Museum.
Ja, aber wir bleiben ja immer bei unseren 10 Minuten, um euch den jeweiligen Place to Go wirklich auch ganz kompakt vorzustellen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung und gerne auch ein paar Sterne auf eurer Podcast-Plattform und folgt uns am besten gleich, denn wir haben noch weitere tolle Places to go, sowohl hier in British Columbia, aber natürlich auch im Rest der Welt.